Der evangelische Betreuungsverein informiert. Gut zu wissen.
Und jetzt sind wir wieder mit der Reihe Gottziel verabredet und ich freue mich ganz besonders darüber, denn diesmal ist unser Thema die Patientenverfügung und mit Einschränkungen die Gesundheitsvollmacht. Hallo Ralf, wie geht's dir?
Hallo Ralf, mir geht's gut. Ich freue mich, dich wieder zu hören. Ich hoffe, es geht dir auch gut.
Ja, mir geht's klasse. Also im Moment brauche ich noch keine Patientenverfügung, aber weiß, kann sich ja relativ schnell ergeben. Da geht auch meine erste Frage hin. Und zwar eine Patientenverfügung. Kann ich mir vorstellen, dass im Moment in eurem Alltag eine Riesenrolle spielt?
Genau, also Patientenverfügung ist immer schon in den letzten Jahren ein großes Thema gewesen, auch durch die Medien immer mal wieder in die Köpfe der Bürger gebracht worden, aber aktuell natürlich umso mehr in Corona-Zeiten. Vielleicht ganz kurz beschrieben, was ist die Patientenverfügung? Die Patientenverfügung ist quasi das Instrument, das es mir ermöglicht, meinen Willen, meine Wünsche festzuhalten, welche medizinischen Maßnahmen angewandt werden sollen oder aber unterlassen werden sollen, und zwar in ganz konkreten, bestimmten medizinischen Situationen. Immer auch hier wieder vor dem Hintergrund, ich selber bin nicht mehr entscheidungsfähig. Heißt, ich kann nicht mehr gefragt werden, was ist mein Wunsch, was ist mein Wille. Hier ist es ganz wichtig, es gibt Menschen, die sind krank, die sind behindert, die haben einen Unfall erlitten, die können trotzdem noch einwilligen, auch wenn man ihnen das sehr einfach erklären muss, den Sachverhalt darlegen muss, vielleicht auch bildlich aufmalen muss. Zumindest müssten sie es irgendwie verstehen können, einordnen können und ihren Willen in irgendeiner Weise kundtun können. Auch mit Augenzwinkern, mit Handzeichen. Also es geht ganz klar darum, ich bin nicht mehr in der Lage zu erklären, was ist mein Wille, was ist mein Wunsch in bestimmten medizinischen Situationen.
Ich habe hier mehrere wunderbare Definitionen, unter anderem, wenn ich mich aller Wahrscheinlichkeit nach unabwendbar in einem unmittelbaren Sterbeprozess befinde. Das wäre, glaube ich, so ein Punkt, ne?
Genau, also es ist ganz wichtig, der Gesetzgeber sagt, also die Form ist grundsätzlich sehr einfach gehalten, sie muss schriftlich erfolgen und mit Namensunterzeichnung versehen werden. Das sind die einzigen formalen Vorgaben. Aber man sagt ganz klar, je konkreter sie formuliert, desto verbindlicher ist sie für alle Beteiligten. Also hier wieder auch für Ärzte, für das Behandlungsteam, für meinen Bevollmächtigten, für den eventuell eingesetzten Betreuer, Angehörige und so weiter. Also das ist ganz wichtig, dass man sich A, mit seiner individuellen Lebenssituation auseinandersetzt, sich wirklich klar macht, was ist mir wichtig, was sind meine Wünsche, was ist mein Wille, wie möchte ich ja vielleicht gepflegt werden, was ist mir wichtiger, Lebensqualität oder die Dauer des Lebens. Also wünsche ich alle lebenserhaltenden Maßnahmen eingesetzt oder aber sage ich, nee, es geht mir darum, dass ich Qualität noch habe in meinem Leben und wenn bestimmte Krankheiten, ja, Vorfälle eintreten wie Endstadium einer tödlich verlaufenden Krankheit oder ein irreparabler Hirnabbauprozess, wie auch immer, dann möchte ich nicht künstlich am Leben erhalten werden. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ich mir darüber Gedanken mache, vielleicht auch mit Menschen, die mich kennen, denen ich vertraue, ins Gespräch gehe, das für mich mal skizziere, was ist mir wichtig, was sind meine Vorstellungen. Auch Glaubensvorstellungen, Grundsätze, Wertevorstellungen sind wichtig mit reinzunehmen. Weil dann kann man sich wirklich darüber im Klaren werden, wie würde ich entscheiden, wenn ich in der Lage wäre, meinen Willen zu äußern. Als Beispiel sage ich da immer gerne, wenn ich als gesunder Mensch gefragt werde, ich bin schwer krank, zum Beispiel eine Krebsdiagnose steht im Raum, wünschen Sie eine Chemotherapie, eine Bestrahlung? Dann darf ich sagen, nein, möchte ich nicht. Und darum geht es. Jeder Mensch in Deutschland kann seinen Willen äußern und eine Behandlung ablehnen oder aber sagen, bitte wenden Sie die Behandlung, die medizinische Maßnahme, die hier erforderlich ist, an. Und darum geht es in der Patientenverfügung. Es bedeutet, meine Autonomie, meine Selbstbestimmung sind hier gewahrt, bekommen Geltung und Ausdruck, auch wenn ich es nicht mehr äußern kann.
Die Patientenverfügung kam so vor 20, 30 Jahren immer intensiver ins Gespräch. Wo du gerade die Situation mit Krebs ansprichst, da war es ja so, da gab es ja die Palliativmedizin noch nicht so in dem Maße. Die hat sich ja erst in den letzten Jahren richtig, richtig stark entwickelt. In den 80ern, 90ern, da war es dann wirklich so, dass das eine lebensentscheidende Frage war, eben ich will oder ich will nicht. Aber heute ist ja zum Teil die Palliativmedizin so weit, dass sie bestimmte Maßnahmen der Lebensverlängerung zeitlich auch dann für den Patienten sehr angenehm gestalten kann.
Absolut. Also die Palliativversorgung hat hier auch bedeutende Fortschritte gemacht in den letzten Jahren. Auch bei allen beteiligten Ärzten, Behandlungsteams ist das viel mehr im Bewusstsein und spielt eine viel größere Rolle. Das haben wir auch in der Praxis immer mehr, gehört eigentlich zum Standard, dass eben, wenn Leute schwerwiegende, sage ich mal, medizinische Situationen durchleben, dass alle Beteiligten fragen, gibt es eine Patientenverfügung, wie steht der Klient, Patient zur Palliativversorgung, was ist ihm wichtig, wie ist die Schmerz- und Symptombehandlung hier vorzunehmen, ne? Wie sind Durst und Hunger zu stillen. Da gibt es mittlerweile spezialisierte Pflegedienste auch, die nur eine Palliativversorgung vornehmen. Also das ist super aufgestellt in Deutschland. Da hat sich wirklich ganz viel getan. Du sagtest gerade zum Beispiel Krebsdiagnosen und so weiter. Also es geht darum, das muss man nochmal ganz vorheben, es geht nicht um aktive Sterbehilfe. Die gibt es in Deutschland nach wie vor so nicht. Sondern es geht eben darum, dass der Patient, der Betroffene, seinen Willen fixieren kann im Vorhinein und dieser beachtet werden muss von allen Beteiligten. Wenn das nicht passiert, ist das quasi eine Körperverletzung und strafrechtlich zu ahnden. Das heißt, der Wille insofern umso wichtiger, dass man sich genau überlegt, für welche Situation soll meine Patientenverfügung hier greifen. Der Wille ist maßgeblich und hat Beachtung zu finden von allen Beteiligten. Wenn Unstimmigkeiten bestehen, dann wird es wieder kompliziert und gegebenenfalls muss dann eine dritte Instanz, das Gericht zum Beispiel, hier entscheiden, welche Maßnahmen Anwendung finden sollen oder eben unterlassen werden sollen. Es gibt auch Leute, die schreiben zum Beispiel sehr weit gefasst, ich wünsche alle lebenserhaltenden Maßnahmen eingesetzt, um mein Leben so weit es geht zu erhalten. Auch das ist legitim. Es gibt Leute, die sagen, das überfordert mich so sehr, ich möchte das nicht festhalten. Ich würde das meinen Angehörigen, meinen Bevollmächtigten überlassen, wie sie in welchen Situationen auch immer entscheiden. Und hier muss man auch nochmal einen kurzen Schlenker machen. Also viele Leute sagen dann auch, ja, was passiert denn, wenn ich einen Unfall habe? Wie wird denn meine Patientenverfügung dann da beachtet? Im Rahmen der Wiederbelebung zum Beispiel. Da muss man ganz klar sagen, gar nicht. Weil ein Arzt natürlich erstmal immer dazu aufgefordert ist, Leben zu erhalten, Leben zu retten. Wenn Sie einen Unfall haben, der Rettungssanitäter kommt mit dem Notarzt, dann wird kein Mensch fragen, wo ist Patientenverfügung von Herrn Müller, sondern natürlich wird man erstmal den Zustand stabilisieren, lebenserhaltende Maßnahmen einsetzen, reanimieren, wie auch immer, und dann stationär verbringen und versorgen. Und erst dann im Laufe der weiteren Behandlung, wenn klar ist, wovon sprechen wir hier? Nochmal, irreparabler Hirnschaden, Endstadium, Sterbeprozess hat eingesetzt. Es gibt Krankheiten, die verlaufen so irreparabel und dramatisch, wie zum Beispiel Demenzerkrankungen, die können dazu führen, ich kann nicht mehr selber essen, ich kann nicht mehr trinken, ich bin völlig entscheidungsunfähig. Und dann ist die Frage, wie habe ich meinen Willen hier vorher festgehalten?
Gleich eine ganz spannende Frage. Gehen wir mal wirklich davon aus, schwerer Verkehrsunfall. Ich habe die Rahmenbedingungen, die ich mir vorgestellt habe, fixiert. Ich bin jetzt aber auch Organspender. Zum Beispiel, ich meine, der Fall, der kann ja eintreten. Kann es sein, dass die Patientenverfügung dann konträr zum Organspendeausweis steht oder ergänzen die sich im Regelfall?
Im Regelfall ergänzen die sich. Also zum Beispiel der Hinweis Organspende kann in der Patientenverfügung aufgegriffen werden, sollte sogar aufgegriffen werden, macht definitiv Sinn. Aber das schließt sich nicht unbedingt aus. Also man muss dazu sagen, es würde niemals erstmal die Verfügung gesucht von Ärzten in solchen Notakutsituationen. Das macht keinen Sinn, sondern erst tatsächlich in der stationären Versorgung wäre dann eben die Frage, was hat der Betroffene verfügt? Ist hier eine Organspende auch eventuell möglich und freigegeben? Und dann ist natürlich aber nichtsdestotrotz nicht das die Indikation, um zu sagen, wir setzen hier keine lebenserhaltenden Maßnahmen ein. Um Gottes Willen, ne? Darum geht es nicht. Sondern da muss ganz klar mit allen Beteiligten erstmal vorher sondiert werden, was ist der Wille, welche Situation haben wir hier jetzt tatsächlich gerade und greift hier die Verfügung, sind hier die Situationen aufgegriffen. Man muss auch dazu sagen, ganz wichtig zu der Patientenverfügung ist natürlich die Kombination im besten Falle mit der Vorsorgevollmacht. In dem Falle dann für die Belange der Gesundheitsfürsorge, weil der Bevollmächtigte ist hier dazu aufgefordert, den Patientenwillen gegenüber den Ärzten, dem Behandlungsteam durchzusetzen. Auch vor allen Dingen, wenn hier Unstimmigkeiten bestehen. Das ist die Aufgabe des Bevollmächtigten, der im besten Falle auch natürlich vorher mit den Betroffenen über diese Situation gesprochen hat. Wenn zum Beispiel nur mündliche Gespräche darüber stattgefunden haben, ist auch das bindend für den Bevollmächtigten. Wenn der Kenntnis davon hat, was der Betroffene sich gewünscht hätte in Situationen, dann ist er auch dazu angehalten, hier diesen mutmaßlichen Willen umzusetzen. Und wie gesagt, Organspende und Patientenverfügung ist ist eine schöne Sache, lässt sich gut kombinieren, aber das eine überwiegt nicht das andere.
Passiert es denn relativ häufig, dass beides kombiniert wird?
Kommt drauf an. Also es ist wichtig, man muss dazu sagen, es gibt mittlerweile viele Vordrucke, die man sich auch im Netz runterladen kann, die gewisse Stellen aufgesetzt haben, auch mit unterschiedlichen Hintergründen, ob jetzt religiös aufgearbeitet oder in einfacher Sprache, gibt es mittlerweile tolle Verfügungen, die sich immer auch an den Empfehlungen des Bundesministeriums für Soziales und Justiz richten, dass eben Textbausteine vorgibt, die man in diesen Verfügungen aufgreifen kann. Also der Gesetzgeber sagt, bitte setzen Sie sich mit Ihrer individuellen Situation auseinander. Aber hier haben wir Textbausteine vorgefertigt, die Sie wirklich verwenden können. Auch eine logische Aufbauabfolge, dass man sagt, die Patientenverfügung sollte so und so aufgesetzt sein. Mit am Ende eben zum Beispiel dem Verweis auf die Organspende. Dass man sagt, das empfiehlt sich, das miteinander zu verbinden. Es gibt aber Leute, die lassen das völlig außen vor. Es gibt auch Leute, die sagen, damit möchte ich mich jetzt gar nicht befassen mit Organspende. Ne? Das ist ja immer so die Frage, möchte man sich jetzt damit auch noch auseinandersetzen? Aber ja, Leute, die das gut und sehr intensiv überdenken, nehmen diesen Punkt in der Regel mit in die Patientenverfügung.
Geht ihr relativ häufig auch in Hospize, um mit Leuten das nochmal zu besprechen? Oder ist das schon dann der Zeitpunkt, wo ihr eigentlich auch gar nicht mehr ins Spiel kommt?
Das ist ganz unterschiedlich und kommt auf den Einzelfall drauf an. Also wir haben natürlich Klienten, wo wir wissen, die sind noch in der Lage, hier Entscheidungen zu fällen und Sachverhalte einzuordnen und befinden sich aber schon zum Beispiel in schwerwiegenden gesundheitlichen Situationen. Da besprechen wir das durchaus und auch im Hospiz gegebenenfalls, ja. Wobei man muss sagen, wenn die Situation eingetreten ist, ist vorher meistens schon ganz, ganz viel passiert. Wenn Leute dann oftmals vorher auch den Wunsch geäußert haben, in einem Hospiz dann auch letztlich palliativ versorgt zu werden, dann auch am Ende dort zu versterben, hat man ja schon ganz viel vorher besprochen mit ganz vielen Beteiligten und natürlich den Betroffenen selber. Also das ist immer dem Einzelfall nachzusehen. Und auch in einem Hospiz natürlich kann man noch Dinge besprechen und entscheiden, wann soll was wie gemacht werden. Aber wir handhaben das eigentlich in der Regel so, wenn wir Betreuungsfälle auch übernehmen von Klienten, dass wir das Thema auch immer ansprechen und das anbieten, dass wir hier Patientenverfügungen gerne gemeinsam erstellen und aufsetzen. Es gibt Ausnahmefälle, da kann man es nicht mehr machen, eben wenn Leute zum Beispiel so schwer dement sind, dass sie da überhaupt nicht mehr in der Lage sind, den Sachverhalt einzuordnen oder im Koma liegen, ganz klassisch, also nicht bei Bewusstsein sind, kann man natürlich auch nicht mehr über einen Patientenwillen und eine Verfügung sprechen. Aber dann sind wir auch dazu angehalten, eben den mutmaßlichen Willen zu eruieren und das auch eben vor allen Beteiligten durchzusetzen oder im Konsens dann gemeinsam zu einem Ergebnis zu kommen.
Wir haben ja über die Vorsorgevollmacht geredet und die ist ja unbegrenzt gültig. Bei der Patientenverfügung ist das nicht der Fall. Die ist, glaube ich, höchstens 5 Jahre gültig.
Nee, das ist nicht richtig. Also die Patientenverfügung ist auch nicht an eine begrenzte Dauer gebunden, braucht auch keine besondere Form. Heißt, einmal ausgestellt ist sie gültig, kann aber jederzeit formlos widerrufen werden. Das ist ganz wichtig, solange man einwilligungs- und entscheidungsfähig ist. Man sollte auch hier, empfiehlt sich, regelmäßig mal überprüfen, ist das noch mein Wille? Entspricht das noch meinem Willen? Brauche ich eine Veränderung, eine Ergänzung? Und das dann vielleicht mit Datum und Unterschrift nochmal zu aktualisieren. Aber es ist keine Befristung in der Patientenverfügung. Und wie gesagt, sie kann jederzeit formlos widerrufen werden, ist überhaupt kein Problem. Und da vielleicht auch nochmal den Schlenker zur Vorsorgevollmacht. Das hatte ich beim letzten Mal erwähnt, vielleicht etwas missverständlich. Die Vorsorgevollmacht ist natürlich eine Vollmacht für den Vorsorgefall. Also für den Bedarfsfall meiner eigenen Handlungsunfähigkeit, Hilfebedürftigkeit. Aber letzten Endes könnte sie vom Bevollmächtigten natürlich sofort auch eingesetzt werden, weil in den meisten Fällen wird keine Überprüfung stattfinden. Ist denn der Bedarfsfall eingetroffen? Also hat Lieschen Müller jetzt eine Krankheit, die ihr nicht mehr möglich macht, sich rechtskräftig um alle Angelegenheiten eigenständig zu kümmern? Ich könnte bei Behörden wie auch immer auftreten und sagen, ich bin jetzt hier Vollmachtsinhaber und kläre mal die Sachen für Frau Müller. Mhm. Das ist der Hintergrund. Und wie gesagt, bei der Patientenverfügung ist natürlich klar, sie tritt ein, wenn der Fall eingetreten ist, dass ich selber nicht mehr in der Lage bin, einzuwilligen, ich nicht mehr gefragt werden kann, welche Behandlung hätte ich jetzt im Falle XY gewünscht oder eben nicht.
Der Gesetzesgeber hat vor kurzem novelliert, und zwar gab es da einen Gesetzesbeschluss, dass zukünftig Ehepaare sich in Gesundheitsfragen bis zu einem halben Jahr gegenseitig vertreten können, auch ohne Gesundheitsvollmacht?
Das ist jetzt ganz neu, weil es in der Praxis genau immer wieder solche Vorkommnisse gab, dass eben kurzfristig Leute eigentlich einen Vertreter gebraucht hätten. Im besten Falle gab es einen Ehepartner dann, der das hätte übernehmen können, aber eben eine Vollmacht nicht vorlag und somit ein Verfahren bei Gericht anhängig wurde über eine Betreueranregung. Und das soll damit eben außen vor bleiben. Ab dem 01.01.2023 soll dieses Gesetz in Kraft treten, dass Ehepartner sich für maximal 6 Monate in Gesundheitsangelegenheiten rechtswirksam vertreten dürfen und können und Entscheidungen treffen dürfen, mit den Ärzten ins Gespräch gehen können. Das heißt, auch hier keine Schweigepflicht besteht, weil eigentlich gäbe es diese Schweigepflicht, wenn ein Ehepaar keine Vollmacht vorweisen kann, darf der behandelnde Arzt eigentlich keine Auskunft über den Gesundheitszustand geben. Es wird in der Praxis häufig gemacht, eigentlich darf es aber nicht sein. Also das sind jetzt natürlich Rechtsgrundlagen, die da greifen. Das soll damit eben vermieden werden, dass in solchen Situationen nicht sofort ein Betreuungsantrag irgendwo gestellt werden muss, wenn keine Vollmacht vorhanden, sondern dass man sich gegenseitig vertreten kann, auch wenn man keine Vorsorge getroffen hat und eben keine Vollmacht ausgestellt hat.
Ich habe jetzt mal so eine Patientenverfügung mir durchgeschaut und die war insgesamt über 11 Seiten. Da wurde wirklich auf jede Möglichkeit eingegangen. Gibt es da jetzt sehr pauschalierte Formulierungen, die man dann eher nutzt, wo man sagt, wenn eine Situation eintritt, möchte ich das so und so? Oder muss man da wirklich jede einzelne spezifische Situation noch berücksichtigen?
Nein, also es gilt vor allen Dingen darum, eben schon konkrete medizinische Situationen zu beschreiben. Das ist ganz wichtig. Man sagt, es gibt halt so klassische Situationen, in denen diese Verfügungen greifen, weil es gibt viele Situationen, wo man doch noch irgendwo entscheidungsfähig ist und ansprechbar. Da haben wir gerade schon mal kurz aufgegriffen. Der Sterbeprozess hat eingesetzt. Man befindet sich im Endstadium einer tödlich verlaufenden Krankheit. Man ist infolge einer Gehirnschädigung eben aufgrund eines Unfalls, Krankheit, wie auch immer, zum Beispiel nicht bei Bewusstsein, im Koma. Ärzte befinden, man kann da auch schreiben, wie viele Ärzte das gemeinsam beschließen sollen oder diese Prognose stellen sollen, dass man eben nicht mehr zurückkehrt oder keine Genesung hergestellt werden kann in den alten Gesundheitszustand, dass das eben prokredient ist, so nennt man das im Fachjargon, oder aber eben der Hirnabbauprozess im Rahmen zum Beispiel einer Demenzerkrankung sehr fortgeschritten ist, oder aber man hat selber schon lange eine schwere chronische Erkrankung, wie auch immer. Die meisten Menschen mit schweren chronischen Erkrankungen sind ja auch sich darüber im Klaren, wie der Verlauf ist und in welcher Situation sie sich vielleicht dann am Ende irgendwann befinden. Genau das sollte man erstmal in der Verfügung so aufführen, damit für alle Beteiligten klar ist, wann gelten hier diese Verfügungen, dieser Wunsch, dieser Wille des Betroffenen. Und dann führt man die Maßnahmen auf, also entweder alle möglichen Maßnahmen sollen ausgeschöpft werden oder aber man führt in den konkreten Situationen dann aus, welche Maßnahmen angewendet werden sollen und welche nicht. Schmerz-Symptombehandlung, künstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr, Wiederbelebung, künstliche Beatmung, Dialyse zum Beispiel, das sind so klassische Dinge zu nennen, die eigentlich einer Lebenserhaltung dienen. Und da kann man dann eben verfügen, das wünsche ich oder eben nicht.
Und dann ist die Situation dann wirklich so, dass auch genau spezifiziert werden muss. Also im Fall der Bewusstlosigkeit möchte ich künstliche Ernährung nicht mehr. Ich möchte aber noch weiter mit Flüssigkeit versorgt werden.
Genau, man sollte es sehr konkret benennen. Je konkreter, desto verbindlicher. Und es ist wirklich so eine individuelle Sache. Deswegen hat zum Beispiel auch das Bundesministerium gesagt, wir machen hier keine Vorgaben im Rahmen von Mustern, die man verwenden kann, sondern hat eben gesagt, wir bieten hier eine Anleitung, dass man sich da wirklich mit auseinandersetzt und sich überlegt, was wäre mein Wunsch und was wäre mein Wille in eben der bestimmten Situation.
Kommen wir nochmal zu der Geschichte mit der zeitlichen Begrenzung zurück. Die Patientenverfügung ist zwar grundsätzlich gültig, unbegrenzt, aber ich sollte mir in regelmäßigen Abständen darüber Gedanken machen, wie sich mein persönlicher Gesundheitszustand verändert hat und wie ich dann eventuell eine Novellierung auch meiner eigenen Patientenverfügung durchführen kann.
Ganz genau. Und selbst wenn Situationen eintreffen, zum Beispiel jemand ist schwer demenzkrank und man spricht mit ihm im Rahmen der Möglichkeiten dann vielleicht noch, dass man sagt, okay, wir werden hier keine künstliche Ernährung oder wie auch immer anbringen im Rahmen, da ist ja ein Klassiker meistens eine sogenannte PEG-Sonde, das heißt, Die Menschen bekommen eine Sonde gelegt, um sie künstlich zu ernähren, am Leben zu halten, weil sie selber nicht mehr in der Lage sind, zu essen, zu kauen, zu schlucken, wie auch immer. Und ein Patient zum Beispiel irgendwie seinen Willen kundtut, dass er doch noch Lebenswillen hat, dass er sich vielleicht im Heim wunderbar eingelebt hat, doch noch eine Qualität hat. Das ist immer ein Zusammenspiel. Das muss immer wieder auch geprüft werden. Sowohl vom Betroffenen selber, der die Patientenverfügung verfasst und dann vielleicht noch im Besitz seiner Kräfte dann immer wieder auch prüft, ist das noch mein Wille? Hat sich da was verändert? Wie stehe ich eben zu Krankheit, Leid und Tod? Was sind da Punkte, die mir wichtig sind? Was soll hier Beachtung finden? Und aber auch natürlich von allen Beteiligten, Ärzten, Behandlungsteam, Pflegepersonal, Bevollmächtigte und Betreuer, Angehörige natürlich. Also das ist ganz wichtig.
Wo wird die Patientenverfügung aufbewahrt? Gibt es da auch wieder diese Geschichte mit der Bundesnotarkammer?
Das ist eine Möglichkeit. Auch das kann man dort vermerken, dass man eben auch eine Patientenverfügung erstellt hat und eine solche eben vorhanden ist. Wir sagen immer, im besten Falle im Portemonnaie führen Sie so ein Hinweiskärtchen mit, dass Sie Verfügungen haben. Da können Sie dann auch genau ankreuzen, benennen, welche Sie denn aufgestellt haben. Man sagt auch im besten Falle, man kombiniert die Patientenverfügung entweder mit einer Vorsorgevollmacht, wenn denn möglich, und eine Person des Vertrauens oder mehrere benannt werden können. Oder aber mit vielleicht einer Betreuungsverfügung, wenn man da schon weiß, wen man denn gerne als Betreuer eingesetzt wissen möchte oder eben auf keinen Fall bestellt werden soll. Das kann man ja genauso fixieren. Ein Hinweis, dass man solche Verfügungen hat. Natürlich, wenn man eine Vertrauensperson hat, die auch Vollmachtsinhaber ist, dann sollte die wissen, wie sie im Falle des Bedarfs an diese Verfügungen kommt, wo diese aufbewahrt werden, vielleicht auch eine Kopie dieser Person übergeben, dass die im Bedarfsfall sofort auch darauf zugreifen kann und sagen kann, hier, Patientin XY hat eine Verfügung, das ist der Patientenwille. Heutzutage ist es, wie gesagt, fast Standard, dass alle Beteiligten schon auch nach einer Verfügung fragen, wenn die Unstimmigkeit über den Willen bestehen und eine Einwilligungsfähigkeit gerade nicht gegeben ist. Das kann und sollte man auf jeden Fall machen. Portemonnaie, Hinweiskärtchen, gibt es auch bei uns diese Kärtchen zum Beispiel, kann man sich auch im Netz runterladen, auch beim Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz ist heutzutage alles sehr schnell zu generieren.
Jetzt habe ich meine Sachen so geregelt, dass ich alles auf den Stick gezogen habe. Ich verfüge über die Papiersachen zum großen Teil gar nicht mehr. Ich habe nur noch einen Stick, den habe ich am Schlüsselbund und den aktualisiere ich regelmäßig. Gilt dann auch ein PDF-Formular?
Auf jeden Fall, definitiv, ja.
Rahel, vielen lieben Dank für die Ausführungen. Das war wieder ein total tolles Interview. Ich denke, wir haben unseren Hörern wieder ganz, ganz viele interessante Informationen an die Hand gegeben. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Und da habe ich mir vorgenommen, da würde ich dann gerne mit dir über Betreuung reden.
Sehr gerne, Ralf. Mir hat es auch wieder total Spaß gemacht. Ich danke dir.
Ich danke dir auch.